Marie-Louise Kaschnitz, eines Mittags, Mitte Juni. Ich kam von der Reise und wusste von nichts. Ich fuhr von der Bahn direkt nach Hause und klingelte bei der Dame, bei der ich meine Schlüssel gelassen hatte. Sie begrüßte mich freundlich und machte ein vielsagendes Gesicht. »Wissen Sie auch, dass Sie gestorben sind?«, fragte sie. Obwohl ich nicht am Leben hänge, haben mich diese Worte unangenehm berührt. »Gestorben?«, fragte ich. »Wieso?« »Ja«, sagte meine Nachbarin, »Frau Teichmann heißt sie. Aber Sie dürfen es sich nicht zu Herzen nehmen. Wer totgesagt wird, lebt lange.« Ich lächelte etwas gezwungen und nahm die Schlüssel, die sie in ihrer Schreibtischschublade verwahrt hatte. »Wer hat mich totgesagt?«, fragte ich. »Eine Fremde«, sagte Frau Teichmann. »Niemand hat sie gekannt. Sie ist ins Haus gekommen, hat an allen Türen geläutet und überall gesagt, sie seien tot. Sie hat dunkelbraune Haut gehabt und ein mageres Gesicht. Eine Ausländerin war es, ganz gewiss.« »Eine Italienerin?«, fragte ich. Aber das wusste Frau Teichmann nicht. Sie meinte, die Fremde habe eine Zeitschrift in der Hand gehabt. Vielleicht habe sie in anderen Häusern diese Zeitschrift zum Abonnieren angeboten. Aber an den Titel der Zeitschrift erinnere sie sich nicht. »Es kommen so viele«, sagte sie, »auch junge Männer. Gestern hat einer vor der Tür gestanden und nichts gesagt als Christus ist da.« Und dann berichtete sie noch, dass die Fremde nach meinen Wohnungsschlüsseln gefragt und gefordert habe, ihr diese auszuhändigen, und zwar sofort. »Das ist eine Unverschämtheit«, sagte ich empört. Ich bedankte mich, ging in meine Wohnung hinüber, packte aus und sah den Stoß Drucksachen durch, die mir nicht nachgeschickt worden waren. Ich versuchte nicht mehr an den sonderbaren Vorfall zu denken, aber das gelang mir nicht. Man hat beim Heimkommen ohnehin leicht ein Gefühl der Verlorenheit, besonders wenn man nicht gewohnt ist, allein zu sein. Die Dinge begrüßen einen anders als die Menschen. Was sie von einem fordern, ist bestenfalls Abstauben. Dafür aber überschütten sie einen sofort mit Erinnerungen aller Art. Man geht umher und tut dieses und jenes. Es war ja nicht immer so still hier. Und dann setzt man sich hin und macht die Augen zu, weil man überhaupt nirgends mehr hinsehen kann, ohne dass es schmerzt. Ich setzte mich also hin und machte die Augen zu. Und gleich fiel mir die Fremde wieder ein. Und dass es doch gut wäre, mehr von ihr zu wissen, jede kleinste Einzelheit, ganz genau. Es war jetzt 5 Uhr und eigentlich hätte ich mir gern einen Tee gemacht. Ich ging aber zu der Dame unter mir, der Frau Hösslin, und dann ging ich auch noch zu der Familie, die über mir wohnt. Ich erfuhr einiges, aber nicht sehr viel. Und als ich wieder in meinem Zimmer war, versuchte ich mir vorzustellen, wie es gewesen war an jenem Mittag, Mitte Juni. Das war jetzt 2 Monate her. Mittag und Mitte Juni und heiß. Die Frauen alle auf der Treppe, herausgerufen von der lauten fremdländischen Stimme. Und Herr Frohwein, der Vertreter, ist gerade im Begriff wegzufahren. Und irgendwo auf einem Treppenabsatz die Betrügerin, die sehr sicher auftritt und sich beinahe herausfordernd benimmt. »Sie können es mir glauben«, sagte sie. »Diese Frau Kaschnitz lebt nicht mehr, sie ist gestorben, so wahr ich hier stehe.« Die Frauen schüttelten die Köpfe, und Herr Frohwein nimmt unwillkürlich den Hut ab. Alle sind betroffen, aber nicht ganz überzeugt. Da wir schon lange in diesem großen Mietshaus leben, kennen mich alle Einwohner recht gut. Es sind sogar einige darunter, mit denen wir schon ganze Nächte im Keller gesessen und uns auf den Boden geworfen haben, wenn in der Nähe die Bomben fielen. Frau Hösslin hatte mir die Post nachgeschickt und ich hatte mich dafür von Zeit zu Zeit mit Ansichten der römischen Brunnen oder der Küste am Kap der Zirze bedankt. Eine solche Postkarte, eben vom Kap der Zirze, war vor wenigen Tagen eingetroffen. Ich hatte geschrieben, dass es mir gut gehe, und meine Tochter hatte einen Gruß hinzugefügt. Mein Tod war also unwahrscheinlich. Aber unmöglich war er natürlich nicht. Es gibt den Sturm und den Sog und die Haifische. Es gibt Unfälle und Herzschläge. Und wie viele Leute gehen freiwillig aus der Welt? Grund genug also, bedenklich den Kopf zu schütteln, aber nicht Grund genug, den Schlüssel herzugeben. Und das einer wildfremden Frau. »So wahr Sie hier stehen«, sagt Frau Teichmann, »das klingt schön und gut, aber wer steht da? Wir kennen Sie nicht. Wir haben Sie nie gesehen.« »Mein Name tut nichts zur Sache«, sagte die Frau hastig. »Ich bin ermächtigt, das genügt.« »Und warum gerade Sie?« fängt Frau Teichmann wieder an. »Weil«, sagt die Fremde und wirft das Haar zurück, die Frau Kaschnitz ganz allein gestanden ist, weil sie niemanden gehabt hat auf der Welt. Und nun werden die Frauen lebendig und fangen alle auf einmal an zu reden. Niemanden gehabt, das ist eine Unwahrheit, das ist lächerlich. Besuch ist gekommen, fast jeden Tag, Freunde und Verwandte. Und wie oft hat das Telefon geklingelt und der Briefkasten war immer voll bis oben hin. Das alles sagen sie mit großer Entschiedenheit. Und es ist zum Verwundern, dass die Fremde sich noch immer nicht einschüchtern lässt. Ganz hoch aufgerichtet steht sie auf der Treppe und ruft laut, »Das stimmt nicht, ich weiß es besser, sie hat niemanden mehr gehabt. Sie war ganz allein auf der Welt.« Soweit war ich nun mit meiner Wiederherstellung der Szene. Die Geschichte war noch nicht ganz zu Ende. Aber bei dem letzten Satz blieb ich hängen. Er ging mir im Kopf herum. Und um ihn loszuwerden, lief ich durch die Wohnung und steckte bald im Westzimmer, bald im Ostzimmer den Kopf zum Fenster heraus. Auf der Straße ging ein Polizist mit einem kleinen Mädchen an der Hand. In solchen Fällen, dachte ich, muss man die Polizei benachrichtigen. Und eigentlich ist es gar nicht zu begreifen, dass das nicht sofort geschehen ist. Oder ist es geschehen? Nein, es ist nicht geschehen. Der Herr Teichmann hat nur zu seiner Frau ganz leise etwas von der Polizei geredet und daraufhin, oder gar nicht daraufhin, hat die Fremde ihre Zeitschrift in eine Mappe gesteckt und hat sich, aber keineswegs fluchtartig, entfernt. Ganz langsam, wie eine beleidigte Königin, ist sie die Treppe hinuntergegangen und hat niemanden mehr gegrüßt. Ich muss die Frau suchen, dachte ich. Wer Zeitschriften verkauft, ist auf der Straße oder in den Hauseingängen. Und warum soll sie nicht wieder in unserer Gegend sein? Ich zog also meine Handschuhe an, eine Jacke brauchte ich nicht, es war immer noch heiß draußen, ein Sommer ohne Ende. Ich ging auf die Straße hinunter und wartete in verschiedenen Hauseingängen und vor den Türen. Und dann tat ich dasselbe in den Nebenstraßen und fragte auch in den Geschäften, die noch geöffnet hatten, nach der fremden Frau. Aber niemand hatte sie gesehen, auch früher nicht. Und von Hausierern war nur noch ein Scherenschleifer unterwegs und einer mit einem Apfelkarren, den er aber schon mit der Plane bedeckt nach Hause fuhr. Es wurde nun auch bald dunkel. Die Tage waren schon kürzer, die Nächte länger, worüber auch die heißeste Sonne nicht hinwegtäuschen kann. Ehe ich heimging, machte ich mich noch auf den Weg zum Polizeirevier, aber das war inzwischen verlegt worden und ich war plötzlich sehr müde und hatte keine Lust mehr weiterzugehen. Ich stellte mir auch vor, was für Ungelegenheiten die Polizei den Leuten in meinem Haus bereiten konnte. Wahrscheinlich würde man ihnen sogar Vorwürfe machen. Sie würden verhört werden und sich in Widersprüche verwickeln. Hatte die Frau einen Hut aufgehabt? Ja, nein, natürlich nicht oder doch, vielleicht. Und am Ende würden sie selbst wie Verbrecher dastehen, während sie doch ganz vernünftig gehandelt und den Schlüssel nicht hergegeben hatten. Dass sie nichts mit der Polizei zu tun haben wollten, geht ja auch schon daraus hervor, dass sie sie nicht damals schon angerufen hatten. So eine unheimliche Person war das gewesen. Die kann ja auch wiederkommen und sich rächen. Etwa ein Bündel Werk an die Kellertreppe legen und es anzünden, was ein Kinderspiel wäre, da leider unsere Haustür immer offen steht. Ich ging also nicht aufs Revier, sondern nach Hause. Und zu Hause kam mir dann ein Gedanke, und ich nahm mein Notizbuch vor, das eigentlich ein Kalender, aber einer mit viel Platz zum Schreiben neben jedem Datum ist. Es war mir plötzlich außerordentlich wichtig zu wissen, was mir geschehen war an diesem Tag Mitte Juni. Aber warum mir das so wichtig war, wusste ich nicht. Freitag der 13., Sonnabend der 14., Sonntag der 15. Juni. Das Datum des Tages, an dem die Fremde ins Haus gekommen war, stand nicht fest. Es war wirklich zu viel verlangt von meinen Mitbewohnern, dass sie sich auch daran noch erinnern sollten. Eines Mittags, Mitte Juni, das hatten sie alle gesagt. Und da fiel der Freitag weg, weil die Frau Hösslin da im Taunus war, und der Samstag, weil am Samstag der Herr Frohwein nicht wegfuhr. Und am Sonntag werden keine Zeitschriften verkauft. Am Montag hatte die Dame über mir ihre Putzfrau, und die wäre gewiss aus lauter Neugierde mit auf der Treppe gewesen. Es kam also nur der 17. und der 18. Juni in Betracht. Und unter dem 17. und 18. suchte ich nun in meinem Kalender nach. Ich tat das nicht etwa im Stehen über meine halb ausgepackten Koffer gebeugt. Ich setzte mich vielmehr an meinen Schreibtisch, nachdem ich die Vorhänge zugezogen hatte, und zündete die Stehlampe an. alles ganz feierlich, als sollte ich weiß Gott was für eine Entdeckung machen. Da war aber am 18. gar nichts aufgezeichnet. Und am 17. sehr wenig, nämlich nur die Worte trinken, ertrinken, auf Feo. Und die verstand ich nicht. Ich habe mir oft überlegt, warum man gewisse Dinge nur verschlüsselt oder verschleiert niederzuschreiben wagt. Dinge, die man später vielleicht schonungslos preisgibt, die aber in diesem Augenblick noch nicht verwandelt, noch gefährlich sind. Daran dachte ich auch jetzt. Gefährlich, Gefahr, Gefahrenfahne, kleines rotes Stück Tuch, das flattert an einer Bambusstange über dem Strand. Sturm, Sog, Gefahr, geht nicht ins Wasser. Aber so war es doch gar nicht gewesen an jenem Mittag, Mitte Juni. Plötzlich wusste ich es ganz genau. Tiefblauer Himmel, das Meer, der bekannte Spiegel, in winzigen, kaum hörbaren Uferwellchen auslaufend, sengende Sonne. Der Sand glühend heiß, panische Stunde und Furchtbarkeit des Südens und ich hinausschwimmend, zufällig ganz allein. Auf dem weißen Sand unter dem Sonnenschirm meine schwarzen Kleider, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe. Costanza und ihre Freundin und der Mago und der Ingenieur sind etwas trinken gegangen. Die Bar steht ein paar Stufen höher, mit dem Rücken zum Wasser. Der Musikkasten neben der Tanzfläche brüllt und schluchzt und schweigt. Die englischen Kinder werden zum Essen gerufen. Wer sonst noch da ist, blinzelt in die Sonne und rührt sich nicht. Das Wasser ist an dieser Küste sehr flach. Bis ich endlich richtig schwimmen kann, bin ich schon weit fort vom Ufer, unterscheide die Gesichter und Gestalten nicht mehr. Ich lege mich auf den Rücken. Das dicke Salzwasser trägt mich, ich brauche kein Glied zu rühren, verschränke die Arme unter dem Kopf. Die Häuser sind ganz klein. Darüber steigt der Wald auf, noch darüber die Felsen, das Haupt der Zirze, im Schmerz zurückgebogen und versteint. Armselige Zauberin, denke ich, Nichtskönnerin. Du hast den Odysseus nicht halten können mit all deinen Künsten. Wer fort will, geht fort, auch wenn man ihm ewige Liebe verspricht. Wer wandern muss, wandert, und wer sterben muss, stirbt. Dann denke ich nichts mehr, schwimme weiter, halte die Augen unter Wasser offen, sehe tief, tief unter mir das Wellenmuster im feinen Sand. Den Kopf herauszustrecken ist furchtbar, eine Einsamkeit sondergleichen. Man sollte zurückschwimmen, sich anziehen, zum Essen gehen. Aber warum eigentlich? Es ist doch alles verloren. Du hast dich nicht halten lassen, Odysseus. Fort, dein Schicksal erfüllen, fort nach Ithaka. Und Ithaka ist der Tod. Ich bin keine Zauberin, nicht unsterblich. Ich brauche nicht zu versteinen und gegen den Himmel zu stehen, ein schauriges Monument. Ich kann trinken. Ertrinken, hinuntersinken in die Tiefe, hinaufsteigen in die Höhe. Oben und unten sind dasselbe, oben und unten sind die seligen Geister. Oben und unten bist du. Ein Unglücksfall, ein Herzschlag. Niemand braucht sich Vorwürfe zu machen. Trinken, ertrinken und das Wasser schäumt schon und braust schon. Grau-weiß, grün-weiße Wirbel und drückt auf die Brust. Noch ein wenig tiefer. Es drückt mir die Brust ab, es schnürt mir die Kehle zu. Aber wo kommt der Ton her, der Flötenton? Costanza nimmt ihre Flöte nicht mit zum Baden. Der Sand würde sie verderben und man würde sie auch gar nicht spielen hören, so weit vom Strand. Aber ich höre sie doch. Eine Flötenstimme, die so gar nichts hat von Rokoko und Schäferpoesie, die einen ganz neuen Ton hat, einen starken und wilden Ton. Und keineswegs, so viel man auch denken kann in Sekunden, keineswegs denke ich jetzt, Costanza ist da. Das Leben ist nicht sinnlos. Ich bin nicht allein auf der Welt. Denn das weiß ich wohl. Kinder sind Kinder und gehen in ihre Zukunft. Man kann sich an ihnen freuen und an ihnen ärgern und um sie zittern, aber helfen können sie einem nicht. Aber es ist doch diese geheimnisvolle Flötenstimme, dieser Ruf des Lebens, der mich übers Wasser reißt und über dem Wasser hält, keuchend, hustend, spuckend, auf dem Rücken liegend und ausruhend. Und nun schon die ersten Armbewegungen dem Ufer zu. Am Ufer steht dann tatsächlich Costanza mit dem Badetuch in der Hand und sagt zornig, »Warum schwimmst du so weit hinaus? Weißt du nicht, dass es Haifische gibt?« Wir packen zusammen und ich sage, »Vergiss deine Flöte nicht.« Und sie sieht mich verständnislos an. Das war um 12.20 Uhr. Da hatte daheim die fremde Frau unser Haus schon verlassen. Warum eigentlich? Doch nicht aus Furcht vor der Polizei. Das musste ich noch wissen und stand vom Schreibtisch auf, mit blinden Augen und steifen Beinen, und ging hinaus und klingelte bei der Nachbarin, die schon zu Bett gegangen war und mir nur das Fensterchen aufmachte, das in der Wohnungstür ist. »Entschuldigen Sie«, fragte ich durch das Fensterchen, »ich habe nicht recht verstanden, warum die Frau, die mich totgesagt hat, schließlich fortgegangen ist, und ich wüsste es gern.« »Denken Sie immer noch daran«, sagte meine Nachbarin, »ich habe Ihnen doch gesagt, wer totgesagt wird, lebt lange.« »Ich wüsste es aber doch gern«, sagte ich. »Habe ich das nicht erzählt?«, sagte Frau Hösslin freundlich. »Jemand hat von ihrer Tochter gesprochen. Da hat sie es aufgegeben und ist fort.« Frau Hösslin fror und gähnte. Es war jetzt beinahe 11 Uhr. »Haben Sie es auf der Polizei gemeldet?«, fragte sie. »Aber das hatte ich nicht getan. Und ich würde es auch nicht mehr tun.«